Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Liebe Eltern, die Grippesaison steht vor der Tür. Der Herbst ist da, wobei Grippe, Erkältungskrankheiten, Corona, RSV und was es da alles gibt, haben ja mittlerweile fast das ganze Jahr über Saison, habe ich so das Gefühl. Wie die Lage derzeit tatsächlich ist und was im Herbst und im Winter auf uns zukommt, das möchte ich in dieser Folge des Podcasts mit unseren beiden Kinderärztinnen, den geschätzten Kinderdocs Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz vom Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg besprechen.
Hallo.
Ja, hallo.
Ihr Lieben, wie ist die Lage?
Ja, also wir sind jetzt im Moment direkt am Beginn der Infektsaison 24/25, haben aber auch schon ein relativ hohes Niveau von Atemwegsinfekten.
Aha, also ist es jetzt schon da?
Ja. Also wir spüren es deutlich in den Praxen, es zieht ordentlich an. Wir haben also jeden Tag mehr Kinder mit Erkältungsinfekten, die uns vorgestellt werden. Und das ist ein buntes Potpourri an Erregern. Da haben wir Rhinoviren, wir haben die Coronaviren, also die SARS-CoV-2-Viren. Wir haben vereinzelt erste Influenza-Viren, Adenoviren und so weiter. Ich glaube, wir würden uns gerne auf die drei großen hier beschränken.
Genau.
Und über Influenza, RSV und Corona sprechen.
Ist das denn mehr als üblich jetzt, nochmal die Frage? Oder ist das so das, was man eigentlich in jedem Herbst sieht?
Das ist so, wie wir es in jedem Herbst sehen, ja.
Bei der Influenza ist es ja so, dass, das können sich vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer noch dran erinnern, ein besonders schlimmes Jahr gab, 2017. Das war wirklich katastrophal, was die Grippe betraf. Darauf wird jetzt auch immer noch zurückgeführt. Und das Jahr 2022 war auch ziemlich übel. Mhm. Das war sozusagen, als wir zwei Pandemiejahre ohne Grippewelle hinter uns hatten. Da gab es ja einmal so einen richtigen Berg. Und wir vergleichen jetzt die Aktivität von diesem Jahr mit dem letzten. Mhm. Und da sind wir unter 2022 und auch deutlich unter 2017. Mhm. Aber wir haben schon, also der Peak geht wieder los. Wir sehen, dass sich die Zahlen, was die akuten respiratorischen Atemwegserkrankungen sozusagen angeht, deutlich erheben. Und die Grippe, die steht uns unmittelbar bevor. Wir haben in den Praxen die ersten positiv getesteten Kinder, die so klassische Grippe-Symptome gezeigt haben, wo wir geguckt haben und wo die auch tatsächlich schon positiv sind. Aber wir sind weit entfernt vom Peak.
Genau, darum ist jetzt eigentlich auch der optimale Zeitpunkt, wenn man sich impfen lassen möchte oder seine Kinder impfen lassen möchte, dann jetzt, also wir sagen mal Mitte, Ende Oktober, Anfang November.
Sollte man seine Kinder impfen lassen gegen Grippe, Influenza?
Gute Frage. Also, auf jeden Fall sollten alle Kinder mit chronischen Erkrankungen geimpft werden, die ein Risiko für einen besonders schweren Verlauf der Grippeinfektion haben. Es sollten auch die Kinder geimpft werden, in deren Haushalt sich irgendwie ein Familienmitglied befindet, was vielleicht besonders empfindlich ist oder für einen besonders schweren Verlauf ein gewisses Risiko trägt. Das sind jetzt so in unseren Familien üblicherweise die Neugeborenen. Das dreijährige Geschwisterkind geht in die Kita und jetzt gibt es ein Neugeborenes, gerade geboren im September. Die haben natürlich ein hohes Risiko und darum sollte man die Geschwisterkinder auch impfen. Oder wenn die Großeltern mit im Haushalt leben oder in die Betreuung involviert sind. Und
oder ein Elternteil immunsuppressive, also so starke Medikamente nehmen muss oder so.
Mhm. Es gibt viele Eltern, die fragen, aber auch für gesunde Kinder ohne eben diese Dinge oder ohne Familienmitglieder, auf die man besonders Acht geben muss, nach und wünschen sich das sehr, weil sie vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, einer sehr schweren Grippeinfektion. Eine Woche 40 Fieber ist ja eher Standard als die Ausnahme bei der Grippe. Und auch die impfen wir und haben nämlich auch Gott sei Dank dieses Jahr wieder eine Kostenzusage vieler großer gesetzlicher Krankenkassen, die auch für die gesunden Kinder ohne besondere Risikofaktoren die Grippeimpfung bezahlen.
Und Kinder sind tatsächlich bei der Grippe wirklich ja der Hauptinfektionsherd. Also da sozusagen tobt es und dort wird es auch in die anderen Altersgruppen hineingetragen. Kitas, Schulen und so weiter sind tatsächlich Infektionsherde. Im Gegensatz zu Corona, wo man das ursprünglich mal annahm, dass das so sein könnte.
Weil die Übertragungswege anders sind.
Ja, und tatsächlich ist es so, dass es viele gute Gründe dafür gibt, auch ein gesundes Kind zu impfen. Aber wir würden jetzt Eltern jetzt nicht offensiv dazu aufrufen, gesunde Kinder zu impfen, wenn sie das nicht von sich aus für gut halten.
Mhm. Ihr sagtet am Anfang, es sind Rhinoviren auch sehr stark unterwegs. Was habe ich mir darunter vorzustellen eigentlich? Rhino klingt so nach Schnupfen, oder? Ist
das auch? Genau, das sind klassische Erkältungsviren, die eben von einer leichten Erkältung mit etwas Schnupfen und ansonsten wenig anderen Symptomen einhergehen, aber auch schon mal stärker verlaufen können, wirklich mit Fieber und
Vor allen Dingen mit Bronchitis bei den ganz jungen Kindern. Ja. Die können so ein bisschen so ein RSV-ähnliches Bild auf den Bronchien machen und sind deswegen für die ganz jungen Kinder auch gar nicht so ungefährlich. Also es sind unangenehme Viren, gegen die wir keine Impfung haben, um es gleich mal vorwegzunehmen.
Genau, aber sie machen bei den Kleinen, um die wir uns wirklich Sorgen machen, muss man auch mal sagen, nicht den Löwenanteil aus. Ne? Also da kommen wir ja gleich vielleicht noch zu den RS-Viren.
Das wollte ich gerade fragen. Wie ist es bei RSV? Das war ja auch in den vergangenen Jahren mal wirklich recht, fast schon dramatisch, möchte man sagen.
Ja. Das war dieser besagte Winter 2022/23, wo wir nämlich neben einer sehr ausgeprägten Grippe-Saison zeitgleich eine ganz, ganz hohe Zahl an Kindern hatten, die an RS-Viren, einer Viruserkrankung, erkrankt waren. Und dieses gleichzeitige Geschehen hat uns in den Praxen ziemlich umgetrieben.
Ja, sollen wir nochmal ganz, ganz kurz zu RS-Viren? Wir haben ja dazu eine Folge gemacht zu den RS-Viren. Die Eltern, die Interesse haben, sich nochmal anhören können. Aber ganz kurz gesagt, es sind Atemwegserreger, die bei älteren oder größeren, stabilen Menschen eher nur so eine Art Erkältung machen mit Schnupfen und so weiter. Und bei den Jüngeren und ganz besonders bei den Babys in die Bronchien oder sogar in die Lunge gelangen und dann teilweise so schwere Krankheitsverläufe bedingen, dass Sauerstoffmangel entsteht. Und das hat eben dazu geführt, dass unwahrscheinlich viele Kinder im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und das wiederum hat dazu geführt, weil es auch sehr, sehr ansteckend ist, dass die Krankenhäuser der Situation praktisch nicht mehr mächtig geworden sind.
Und wir in den Praxen übrigens auch
und
nicht.
Und wir in den Praxen dann aber auch gezwungen waren, teilweise Kinder, die wir normalerweise eingewiesen hätten, irgendwie ambulant über die Runden zu bekommen und dann auch teilweise zweimal am Tag sehen mussten, weil wir auch deren Sauerstoffsättigung kontrollieren mussten und so. Also es war wirklich schon auch eine ziemlich angespannte Lage. Und im Anschluss daran kam man eben so zu der Entscheidung, dass nicht nur die Hochrisiko ganz kleinen Frühchen und schwer herzkranken Kinder oder so, die wir ja seit Jahrzehnten in der Saison, in der S-Virus-Saison, die in der Regel von Oktober bis März dauert, durch eine Immunisierung geschützt haben, sondern dass das jetzt auch alle gesunden Säuglinge bekommen sollen.
Genau, und da ist ja erstmal eine gute Nachricht. Man kann also impfen gegen RSV.
Ja, impfen kann man das leider nicht mehr.
Ah, stimmt, das hast du schon mal erzählt.
Ja, kleiner Kinken. Also es ist so, man kann das als passive Impfung betrachten.
Das tun wir ja auch.
Das tun wir auch, genau. Tatsächlich ist es eingestuft als Medikamentengabe, weil was wir dort verabreichen, ist eben kein Impfstoff, der Teile des Erregers enthält oder so, sondern die passenden Antikörper, die der Körper ja noch nicht herstellen konnte vor dem Kontakt. Das heißt, man gibt dem Körper sozusagen die Waffe in die Hand, die er selbst noch nicht produzieren konnte. Und insofern immunisiert man die Kinder. Wie man das nennt, ist aber eigentlich ja nicht so wichtig.
Es war damals, oder daran kann ich mich erinnern, da ging es um die Finanzierung, die da einen Unterschied machte. Gibt es denn, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt nicht Impfstoff, ich nenne es, sagen wir mal, Immunisierung. Ist die denn verfügbar in Hamburg?
Ja, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Steht es sozusagen unmittelbar bevor. Wir sollten ja eigentlich, so hatte die STIKO im Juni empfohlen, auch alle gesunden Neugeborenen, die nach dem 1. April geboren wurden, damit vor dieser RSV-Saison schützen und möglichst ab September diese Kinder mit dieser RSV-Prophylaxe versorgen. Nächste Woche kann es vielleicht losgehen. Also es gab jetzt mal so ganz einzelne Impfstoffe oder Medikamentenlieferungen, aber der große Startschuss, glaube ich, kommt ab nächste Woche.
Wobei das im Land ist. Also wir wissen inzwischen wirklich, dass dieses Medikament in ausreichender Menge in unserem Land ist, aber es muss nochmal freigegeben werden vom Paul-Ehrlich-Institut.
Ah, okay. Wir haben nämlich so Zuschriften bekommen von Lesern und Leserinnen, die sagten, eigentlich sollte doch immunisiert werden und der Wirkstoff, der ist aber nicht da. Und dann habe ich mitgekriegt, in anderen Teilen Hamburgs ist der vielleicht schon da und da wurde schon geimpft. Ich weiß nicht, das war jetzt eine Leserfrage, die ich hier mal mitbringe.
Ja, das ist auch gar nicht so abwegig, weil nämlich nicht nur innerhalb Hamburgs, sondern überhaupt im ganzen Land ist es so, dass einzelne Krankenhäuser und Praxen eher Zugang bekommen haben. Und das hat was damit zu tun, mit den Großhändlern, mit denen die dazugehörigen Apotheken zusammenarbeiten. Die sind nämlich asymmetrisch, also irgendwie ungleichzeitig beliefert worden. Und es ist dann auch noch immer so eine Frage, wie ist das verteilt worden auf Kliniken und Praxen? Und gerade das Medikament, das Beyfortus heißt übrigens, das darf man sagen, es gibt ja keinen Konkurrenten dazu, Nirsevimab heißt der Wirkstoff. Dieses Medikament ist in zwei Dosen verfügbar. Eine für die Kinder unter 5 Kilo, 50 Milligramm, und eine für die Kinder über 5 Kilo. Nun sind natürlich Neugeborene in aller Regel so klein, dass sie die 50 Milligramm brauchen. Und dann so ab dem dritten, vierten Monat haben die Kinder diese 5-Kilo-Marke geknackt. Und dann brauchen sie eben das Stärkere. Und in die Kliniken ist wirklich schon im September die niedrig dosierte Form geliefert worden, ist aber nicht immer zur Anwendung gekommen, wegen sehr vieler Unklarheiten, die noch herrschten. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir die Kinder sehr, sehr gerne immunisieren wollen, so schnell wie möglich. Aber tatsächlich auf diese, gerade für die Größeren, die wir jetzt nachholen müssen, warten in ausreichender Menge. Und die 50er, die haben wir jetzt noch gar nicht beziehen können in den Praxen. Aber das sagen wir zum Zeitpunkt der Aufnahme.
Deshalb wollte ich mal nachfragen, kann man davon ausgehen, in der zweiten Oktoberhälfte, dass es dann verfügbar sein wird? Oder wie ist, seid ihr da optimistisch? Doch. Oder?
Ja. So sind die Zusagen aus der Pharmaindustrie. Es stellt uns als Kinder- und Jugendarztpraxen vor eine Wahnsinnsherausforderung, weil wir ja im Grunde jetzt eine ganze Geburtenkohorte einmal durch immunisieren müssen und insbesondere die Kinder, die jetzt seit dem 1. April geboren wurden, wir reden ja bei deutschlandweit mehrere hunderttausend Kinder, müssten wir jetzt vor Beginn der RSV-Saison, die uns ja jetzt, weiß ich nicht, in den nächsten zwei, drei Wochen bevorsteht, irgendwie alle noch durch die Praxen bringen. Und ich glaube, wir alle bemühen uns bestmöglich, das hinzukriegen, aber wir werden sie nicht alle wahrscheinlich irgendwie erreichen können oder das einfach in der Zeit bewerkstelligen können, weil es einfach so viele sind.
Der nicht vorhandene Wirkstoff oder der noch nicht verfügbare Immunisierungswirkstoff, der verschärft ja dann den Stress nochmal.
Ja, wir hätten ja gerne vor zwei Wochen schon angefangen. Genau. Ne? Und pro jede Woche, die da uns flöten geht, ist natürlich irgendwie immer
ist eine schlechte Woche. Jeder Tag ist ein schlechter Tag.
Ja. Das mit dieser Immunisierung, das betrifft aber, um es nochmal klar zu sagen, die ganz kleinen Kinder, die Neugeborenen, also die jetzt neugeboren werden oder auch die in diesem Jahr geboren wurden und dann jetzt immunisiert werden.
Ja, muss man spezifizieren. Nicht in diesem Jahr geboren ist die Devise, sondern nach der diesjährig auslaufenden RSV-Saison. Die RSV-Saison 2023/24 hat ja geendet und das wissen wir auf den Tag im Prinzip, am 10. März 2024. Und alle Kinder, die dann praktisch ab dem 11. März geboren wurden, gelten als RSV-naiv. Also die haben das noch nicht selbst kennengelernt. Und für die gibt es tatsächlich dieses Anrecht auf, und auch Sinnhaftigkeit. Es kann jetzt aber in Einzelfällen, und diese Fragen kriegen wir wirklich jeden Tag von Eltern, natürlich auch mal Gründe geben, warum man sich dafür entscheidet, ein Kind, das, und das ist nach Rechtsverordnung ja auch möglich, weil ja bis zum ersten Geburtstag sozusagen die Rechtsverordnung das erlaubt, dass man auch mal Kinder immunisiert, die vielleicht im Februar oder im Januar geboren sind, aber bei denen es ganz sicher keine RSV-Kontakte gab. Ich habe zum Beispiel eine Mutter bei mir in der Praxis, die gefragt hat, die hatte zu dieser Zeit eine ganz schwere Chemotherapie und die hat das Haus nicht verlassen und damit natürlich auch nicht das Kind. Also es gibt schon, oder es gibt auch manchmal so Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt vielleicht unglaublich krank und kamen gar nicht in Außenkontakte. Also wir müssen das teilweise in Einzelfällen entscheiden, aber grundsätzlich gilt, wer nach dem 1.4. respektive nach Mitte März zur Welt gekommen ist, soll nachholen. Das sind jetzt unsere Babys, die jetzt so 3, 4, 5, 6 Monate alt sind. Und die jetzt geboren werden in die Saison hinein, die sollen möglichst in den ersten Lebenstagen möglichst schon in der Entbindungs Station, auf der Entbindungsstation, diese Immunisierung bekommen.
Und dazu muss man vielleicht auch mal sagen, es ist eine einmalige Gabe, die für die gesamte Saison sozusagen den Schutz aufrecht erhält.
Und
es
sofort
ist sehr
wirkt, ne?
Gut verträglich, also anders als bei anderen Impfungen, wo wir doch mit Fieber und so rechnen, tun wir das hier nicht. Und was du gesagt hast, und es ist sofort ab dem Moment der Gabe wirksam.
Noch eine wichtige Frage, sind denn die Kinder, die das in den die älter sind und in den vergangenen Jahren RSV hatten, sind die immun?
Nein, aber die sind weniger gefährdet für schwere Verläufe. Also was diese Medikamentengabe, dieses Medikament macht, ist ja auch nicht verhindern, dass man sich ansteckt, sondern es verhindert, dass man einen schwerwiegenden Verlauf bekommt, dass man richtig krank wird. Und wenn man RSV in der Vorgeschichte hat, dann hat man mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit zukünftig keine Gefährdung mehr zu erwarten. Also ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Ich kann mich unter 100 Kindern, das RSV hatte, ist eins, dass es ein zweites Mal bekommt und nochmal im Krankenhaus war. Also soll heißen, wenn man einmal die Wildinfektion durchlebt hat, dann sollte man eigentlich keine so schwere Infektion in Zukunft mehr bekommen. Aber man ist nicht immun.
Ja, und dazu würde ich gerne nochmal sagen, RS-Viren kennen wir ja schon immer. Und die sind immer in jedem Winter für uns ein Thema gewesen. Und etwa 90% der Kinder werden bis zum ersten Geburtstag eine RSV-Infektion durchgemacht haben. So, und dann kriegt man die aber noch ein zweites und drittes und viertes Mal. Aber das geht um diese erste RSV-Saison. Je kleiner, desto gefährlicher.
Jo. Gut, dann kommen wir vielleicht nochmal zu unserer nicht wirklich Lieblingskrankheit, nämlich Corona. Wie ist denn da die Lage? Und danach klären wir vielleicht nochmal, das müsste dann etwas später, also dranbleiben, wie man das eigentlich alles voneinander unterscheidet als Mutter und Vater.
Tja, das ist schwierig.
Das ist schwierig. Also,
sag dir mal über Corona, genau. Wie ist da die Lage in Hamburg und in Norddeutschland?
Naja, Corona ist irgendwie so ein Grundrauschen, was die ganze Zeit da war und jetzt gerade auch zunehmend noch wieder eine Rolle spielt. Aber was so ganz interessant ist, wenn wir Kinder oder Jugendliche in der Praxis haben mit Fieber und Husten und man sagt dann, hast schon mal einen Corona-Test gemacht? Hä? Was? Ja. Also es ist wirklich so, ach echt, kann man das noch machen? Wir haben sowas gar nicht zu Hause.
Gibt's das noch?
Ja, man denkt echt an Verdrängung, wenn man das manchmal so miterlebt. Mhm. Also die Leute haben das nicht mehr auf dem Schirm. Wir wissen aber, es gibt zwei Dinge, es wird ja kaum noch getestet. Also offizielle Testungen gibt es kaum noch. Aber es gibt zwei andere Dinge, die einem helfen, das einzuordnen. Das eine ist, dass es in über Deutschland verteilt 700 Referenzpraxen gibt. Die nehmen an so einer dauerhaften Surveillance, nennt man das, so ein Monitoring-Teil. Und bei denen wird jeder Patient, der Fieber und Husten hat, getestet auf Influenza und Covid. Und über diese Praxen kriegt man so einen repräsentativen Eindruck. Und dann gibt es noch die Abwassertestungen, weil ja die Coronaviren eben ausgeschieden werden über den Stuhlgang, kann man durch Abwassertestungen auch hochrechnen, wie hoch die Viruslast in der Bevölkerung ist an bestimmten Orten. Und das war jetzt zu unserem Aufnahmezeitpunkt letzte Woche so, dass wir schon bei 1100 Fällen auf 100.000 Einwohner sind. Und wenn man zurückdenkt, wie erschreckend die Zahl 500 pro 100.000 mal gewesen ist, da stand das Leben ja still, sogar schon bei noch niedrigeren Infektionszahlen, da macht einfach deutlich, dass die jetzt kursierenden Erreger, und es sind immer noch die sogenannten Omikron-Varianten, die sind zwar wahnsinnig ansteckend und auch der jetzt im Moment vorherrschende Typ JN1 Omikron ist wahnsinnig ansteckend, aber es ist eben nicht so, dass es so wahnsinnig schwere Verläufe gibt. Die Hospitalisierungsrate, also Krankenhausaufnahmen, sind noch nicht kritisch. Die Leute sterben nicht daran, sage ich jetzt mal so. Und damit hat sich das ist so ins Unterbewusstsein irgendwie gerückt. Aber natürlich gibt es die Erkrankung noch und Hochrisikogruppen sollen ja auch nach den STIKO-Empfehlungen weiterhin auch ihre Auffrischimpfungen erhalten, aber eben nur Hochrisikogruppen.
Nur einmal noch ganz kurz genau das zu unterstreichen, was du eben gesagt hast, also dass man damals das Leben so eingeschränkt hat, es ist 500 oder 1000 Krankheitsfälle auf 100.000 Einwohner. Das war jetzt ja keine Hysterie, sondern das handelte sich auch noch um andere Virustypen,
genau,
die ja wirklich sehr viel schädlicher waren für den Körper oder größer gefährlich
genau
waren.
Ja.
Und seht ihr das denn auch in den Praxen jetzt? Also dass da, macht sich das bemerkbar, dass dort auch Kinder mit Corona auftauchen? Ja.
Ja. Ja, aber ich würde mal sagen, 9 von 10 mit Corona, da wissen wir nicht, dass sie Corona haben. Ne? Mhm. Weil also es wird eben nicht getestet, es hat ja auch gar keine Konsequenz. Es gibt keine Pflicht mehr, sich in irgendeiner Form zu isolieren oder besondere Vorsichtsmaßnahmen zu tätigen, sondern die Kinder oder die Eltern mit ihren Kindern sollen ja damit so umgehen, wie mit jeder anderen Erkältungserkrankung. Auch.
Und nämlich so. Kind zu Hause lassen schon mal, wenn ich in die Kita bringe oder in die Schule. Klar, das wäre wirklich hilfreich.
Ja, genau.
Aber
genau.
Wir wissen ja auch von uns selber vielleicht oder aus dem Bekannten- und Freundeskreis, dass das jetzt viele haben, aber die Verläufe wirklich nicht so besonders schwer sind in aller Regel.
Bloß bei uns in den Praxen, wir fragen schon, also wenn jemand sagt, ich möchte kommen, mein Kind hat Fieber und Husten, dann bitten wir die Familien zu Hause mal einen Corona-Test zu machen, weil wir natürlich jetzt auch nicht in die Nicht-Infektionssprechstunde, es gibt ja immer Überlappungen, unbedingt jetzt jemanden einladen möchten, der eine über die Luft übertragbare Erkrankung da ins Wartezimmer trägt. Mhm. Also wir finden es schon auch ein Akt der Rücksichtnahme, sich zu testen in so einem Fall.
Ja gut, aber eigentlich muss man sagen, gilt es ja für alle respiratorischen, also Atemwegsinfekte, die ja über Tröpfchen, sprich über Aerosole und in der Luft übertragen werden. Ich glaube, so ein bisschen sensibilisiert sind, ist die Bevölkerung oder die Gesellschaft ja, dass man eben, wenn man eben hohes Fieber, Husten, Schnupfen hat und so richtig so vor sich hin prustet, dass man sich nicht den anderen direkt so zumutet, dass man vielleicht mal eher eine Maske aufsetzt. So eine Verhaltensweise wünschen wir uns natürlich dann auch für unsere Praxen. Ne?
Ja. Ihr hattet eben kurz über die Impfung gesprochen. Für welche Kinder ist denn eine Impfung empfohlen?
Naja, für die Kinder mit chronischen Erkrankungen, ähnlich wie bei der Grippeimpfung, bei denen wir einen schweren Verlauf der Corona-Infektion befürchten aufgrund ihrer Vorerkrankungen. Das sind Kinder mit schweren Herzfehlern oder Lungenerkrankungen, aber auch Kinder mit einer Trisomie 21, also mit einem Down-Syndrom. Genau, da sollen die Eltern wirklich im Einzelfall das mit uns gerne besprechen.
Also nicht, weil man ein bisschen Asthma hat, braucht man das jetzt nicht. Aber bei schwerwiegenderen Grunderkrankungen macht es total Sinn. Mhm. Auch Kinder mit schweren Behinderungen oft, ne?
Jetzt kommt die Preisfrage für alle Eltern. Wie unterscheidet man denn diese Krankheiten? Also wir haben gesprochen über Rhinoviren und über RSV und über Influenza und über Corona.
Mhm. Naja, also für das eine, manchmal gibt es so einen ganz typischen Verlauf, wenn Eltern so erzählen, wie ihr Kind krank geworden ist, also erst Erkältungssymptome, ein bisschen Fieberanstieg, dann vermeintlich einen Tag besser, dann wieder erneuter Fieberanstieg.
Dann sind wir bei der Grippe.
Das ist so typisch für die Influenza, für die Grippe.
Der Husten im zweiten Fieberanstieg kommt zum Beispiel.
Für uns auch nicht immer einfach zu unterscheiden. RSV nachher schon, bei den Kleinen, bei den Säuglingen. Das macht eine so typische Infektion der Bronchien und der feinsten Aufzeigung der Bronchien, die nennen wir Bronchiolen. Das hört man, das hat wirklich ein klassisches Geräusch, so beim Abhorchen. Also das kann man so ganz gut zuordnen.
Wie klingt das denn?
Verlauf.
Ja, nicht so, also nicht so wie eine klassische obstruktive Bronchitis.
Die kannst du nämlich immer so schön formen.
Ja. Ne? Ausatmen.
Aber das sind die anderthalb bis drei.
Genau, aber tatsächlich, wir sehen dann, wie angestrengt die Babys atmen und wie hoch die Atemfrequenz ist und teilweise auch schwere Atemanstrengungen ganz ohne Fieber sind möglich. Und dann, wie Charlotte schon sagte, beim Abhorchen ist da so ein charakteristisches Knistern und so. Also es ist, ich glaube, du hast das ja auch andeuten wollen, wir kriegen das bei typischen Verläufen schon so durch das Untersuchen und Horchen und die Anamnese ganz gut sortiert, aber faktisch überschneiden die sich und wenn der mildere oder nicht so typische Verläufe sind, könnten wir es ohne einen Schnelltest auch nicht voneinander unterscheiden.
Aber das möchte ich ja unbedingt sagen, müssen wir ja auch nicht.
Nö.
Also das ist tatsächlich ja auch nicht mehr erforderlich zu wissen, sind es die Rhinoviren oder die Coronaviren, wenn ein 5-jähriges Kind einen grippalen Infekt hat.
Genau, aber sind die Behandlungen immer die gleichen?
Ja.
Ja, außer bei RSV, da brauchen wir,
genau.
Das ist ja richtig, da brauchen wir dann manchmal so Inhalationsmedikamente oder Kortikoide oder wenn es ganz blöd kommt, Sauerstoff. Aber das alles andere wird ja symptomatisch, nennt man das, behandelt. Also viel Flüssigkeit, viel Ruhe, Schmerzmittel, wenn erforderlich und so. Und das unterscheidet sich ganz wenig.
Ja, und bei den Kleinen kann es dann schon eher mal sein, dass es wichtig ist zu wissen, woran man ist, wenn man so ein 4 Wochen altes Kind hat, was im Beginn einer Erkältungsinfektion ist. Und da kann das mit den RS-Viren ja sein, dass sich das innerhalb von Stunden wirklich dramatisch verändert. Das ist immer ganz irgendwie gut, wenn man da weiß, woran man ist. Und da würden wir auch eher mal einen Abstrich machen.
Gerade wenn die Saison begonnen hat und wir haben schon viele RSV Nachweise, genau, dann würden wir die ganz kleinen Babys eher mal testen. Haben wir, glaube ich, in der SV-Folge auch gesagt, dass die so ungefähr 3 Tage lang schlechter werden. Und wenn dann irgendwie man am Freitag so ein Kind hat und das gefällt einem nicht so und es fängt gerade an, so richtig zu husten, dann möchte man wissen, ob das am Samstag oder am Sonntag vielleicht dann krankenhauspflichtig wird.
Ja, also zumindest die Eltern entsprechend zu beraten. Aber wie gesagt, für die ganzen älteren Kinder, die ihre typischen grippalen Symptome hat, da müssen wir das nicht wissen, weil es wirklich von der Empfehlung her immer das Gleiche ist.
Noch einmal vielleicht einfach für die Eltern die praktischen Tipps. Ihr hattet es eben schon angedeutet. Bei diesen Erkältungskrankheiten viel trinken, ein altersgemäß dosiertes Schmerzmittel gegebenenfalls.
Bei Bedarf.
Ja. Was noch?
Ja, das Gleiche gilt für Fieber. Wir wollen das Fieber ja nicht als Feind betrachten. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Aber wenn das Fieber zu anstrengend wird, die Kinder nur noch in den Seilen hängen, sich kaum noch rühren, nicht mehr trinken, dann kann man ihnen auch mal Erleichterung verschaffen für eine Weile. Nie mit der Intention, das Fieber ganz wegzubügeln. Die Kinder brauchen Ruhe, sie brauchen Zuwendung.
Nasenspray?
Sehr häufig. Brauchen sie zum Schlafen zumindest dann auch mal Nasenspray, damit sie nicht noch ein zusätzliches Handicap bewältigen müssen. Wir brauchen vielleicht auch mal einen Halswickel, wenn sie Halsweh haben oder Halstabletten oder Halsbonbons oder Tee mit Honig oder es gibt ja so viele Hausmittelchen auch. Also es sind ganz normale Dinge, die man bei so einem grippalen Infekt da braucht, aber nicht irgendwelche ganz besonderen Medikamente.
Ja, es braucht vor allem auch Geduld und ein bisschen Zuwendung.
Ja.
Das war jetzt ein Überblick, wie die Lage jetzt derzeit ist. Was ist denn eure Erwartung? Wie wird der weitere Herbst und wie wird der Winter?
Wir haben mal ein bisschen geguckt, was auf der Südhalbkugel so los
war. Das ist ein alter Trick, den kenne ich schon.
Genau. Und da ist die Saison, die Infektsaison, die ja etwa ein halbes Jahr unserer Infektsaison vorausgeht, ähnlich wie im letzten Jahr gewesen. Also auf einem relativ hohen Niveau, stabil, aber nicht katastrophal.
Ja.
Darauf hoffen wir.
Darauf hoffen wir auch. Und wir hoffen, dass wir, was die RS-Viren betrifft, noch möglichst viele Säuglinge schützen können.
Ja. Das hoffen wir auch. Und das sind ja eigentlich doch recht ganz gute Nachrichten. Vielen Dank, ihr beiden. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.